Herzlichen Dank für das Vorlesen des Abschnittes, den wir heute miteinander betrachten wollen. Wir haben ja letztes Mal damit begonnen, uns über Nehemia Kapitel 8 Gedanken zu machen und da einige grundsätzliche Prinzipien herauszuarbeiten, die wir auch auf unser Leben anwenden können. Und ich möchte heute Morgen als erstes uns aufzeigen, dass dieser Abschnitt Nehemia Kapitel 8 bis Kapitel 10 ein zusammenhängendes Ganzes ist. Durch den Vollendung der Bau der Mauer hat Gott die äußere Ordnung im Volk Gottes wiederhergestellt. Und jetzt ist es das große Ziel, die große Absicht Gottes, die Haltung des Herzens, des Volk in Übereinstimmung mit dieser äußeren Ordnung zu bringen. Wir haben auch gesehen, das Mittel, das Gott dazu verwendet, um unsere Herzen zu formen, um unsere Herzen in Übereinstimmung mit einer äußeren Ordnung zu bringen, dass das Mittel dazu, das Gott verwendet, das Wort Gottes ist. Und der Zusammenhang zwischen den Kapiteln 8 bis 10 ist, dass es drei öffentliche Lesungen des Wortes Gottes in diesem Abschnitt gibt. Die erste Lesung finden wir in Nehemia Kapitel 8, die Verse 1 bis 12. Die zweite Lesung, Nehemia Kapitel 8, Verse 13 bis 15. Und die dritte Lesung der Schrift finden wir dann in Nehemia Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Interessant ist auch, darauf zu achten, wer waren die jeweiligen Zuhörer? In der ersten Lesung wird betont, dass es das ganze Volk war, das wie ein Mann Hunger danach hatte, aus Gottes Wort vorgelesen zu bekommen, in Gottes Wort unterwiesen zu werden. Und wir haben auch gesehen, dass es ein Kennzeichen von Gottes Wirken an dem Herzen seines Volkes ist. Die Initiative geht vom Volk aus. Es kommt von ihnen der Wunsch, dieses Verlangen im Wort Gottes, im Gesetz Gottes unterwiesen zu werden. Bei der zweiten Lesung, da wird betont, dass es die Häupter des Volkes, die Priester und die Leviten sind. Sozusagen die Verantwortlichen für das Volk. Solche, denen Gott eine besondere Aufgabe, auch eine besondere Form der Autorität gegeben hat. Und da vielleicht auch eine ganz wichtige praktische Lektion für solche, die in den Gemeinden Verantwortung tragen, denen Gott eine gewisse Autorität gegeben hat, sein Volk zu hüten, sein Volk zu leiten, zu regieren. Auch dieser Dienst ist ganz, ganz wichtig, dass er immer geschieht in Verbindung mit dem Wort Gottes und unter dem Wort Gottes. Und auch wir als Verantwortliche sollten lernen und darum ringen und kämpfen, uns diesen Hunger, dieses Verlangen nach Gottes Wort und in Gottes Wort unterwiesen zu werden, uns zu bewahren. Gerade auch solche, die am Wort dienen, ich denke, eine der größten Gefahren ist, dass wir selber des Wortes Gottes überdrüssig werden. Dass wir dieses scharfe, zweischneidige Schwert nicht mehr bereit sind, auf uns selber anzuwenden. Und das können wir hier ganz praktisch lernen. Die zweite Lesung, sie umfasst die Führer, die Verantwortlichen des Volkes. Sie wollten sich bewusst im Wort Gottes, im Gesetz Gottes unterweisen lassen. Dann die dritte Lesung. Da wird gesagt, das waren die Kinder Israel, umfasste also wieder das ganze Volk, sowohl die Verantwortlichen, die Führer des Volkes, als auch die übrigen Glieder des Volkes. Dann der jeweilige Zeitpunkt. Die erste Lesung fand am ersten Tag des siebten Monats statt. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Das war an diesem Tag, wo nach dem Gesetz des Mose das Fest des Schofarblasens, des Posaunenhalls gefeiert werden sollte. Die zweite Lesung fand einen Tag später statt, nämlich am zweiten Tag des siebten Monats. Und die dritte Lesung fand dann statt am 24. Tag des siebten Monats. Das Laubhüttenfest dauerte vom 15. bis zum 22. des 7. Monats. Und dann unmittelbar nach Abschluss des Laubhüttenfestes kam das Volk wiederum zusammen in Jerusalem, wieder mit dem Anliegen, wieder mit dem Verlangen, im Wort Gottes unterwiesen zu werden. Dann, wer tat diesen Dienst der Unterweisung des Volkes Gottes? In der ersten Lesung waren es Esra und die Leviten. Und da wird in besonderer Weise betont, dass sie gelesen haben und dass dann das Gelesene ausgelegt, erklärt wurde, mit dem Ziel, dass die Zuhörer es verstehen und damit auch praktisch anwenden und in ihr Leben umsetzen können. In der zweiten Lesung, da wird uns gezeigt, dass es Esra war, der diesen Dienst tat. Und in der dritten Lesung, da waren es die Leviten, die das Volk im Wort Gottes unterwiesen. Wie wurde das, was sie ihnen vorgelesen wurde, wie wurde das dann angewendet? Nach der ersten Lesung erfolgte diese Aufforderung zur Freude. Sie sollten eine Festfeier halten, denn die Freude des Herrn, das war ihr Zufluchtsort, ihre Stärke, ihr Schutz gegenüber allen Angriffen und Versuchungen, die ihnen begegnen sollte. So sollten sie ein Fest feiern, sie sollten besonderes Essen machen und mit solchen, die nicht in der Lage waren, ein solches Festmahl zu bereiten, sollten sie entsprechend teilen. In der zweiten Lesung, da haben sie dann erkannt, dass es Gottes Wille ist, Gottes Anordnung ist, dass ab dem 15. des 7. Monats das Volk Israel ein besonderes Fest feiern sollte, nämlich das Laubhüttenfest, dieses Fest der Freude. Und so haben die Führer des Volkes dann im Volk angeordnet, alle Vorbereitungen dazu zu treffen, das Material einzusammeln für die Laubhütten, diese Hütten zu bauen, damit dann vom 15. bis zum 22. des 7. Monats dieses Fest der Freude gefeiert werden konnte. Und die Anwendung der dritten Lesung war ein Gebet. War einmal, dass sie Gott anbeteten, dass sie den Herrn priesen, lobten für das, was er war und wie er in der Geschichte Israels gehandelt hat. Und als zweites war es verbunden mit einem Bekenntnis. Sie haben sich tief vor Gott gedemütigt und gebeugt. Und was war die jeweilige Reaktion des Volkes? Nach der ersten Lesung, sie gehorchten, gehorsam. Und es wird besonders in Vers 12b darauf hingewiesen, weil sie verstanden hatten, was ihnen vorgelesen worden war. Es war ihnen vom Wort Gottes her klar, was jetzt ihre Aufgabe, was jetzt ihre Verantwortung war. Und das haben sie im Gehorsam dann gegenüber Gottes Wort ausgeführt. Da sehen wir auch nochmal diesen Zusammenhang, wie wichtig ist, dass das Wort Gottes erklärt wird, um es verstehen zu können, damit nachher das als Ergebnis herauskommt, dass Gottes Gedanken, Gottes Willen entspricht, damit das Volk gehorchen kann und im Gehorsam Gottes Wort ganz praktisch verwirklichen kann. Das Ergebnis der zweiten Lesung war das gleiche, wiederum Gehorsam. Und das ist auch ein interessanter Zusammenhang, mit diesem Gehorsam verbunden war eine große Freude. Das ist ein Prinzip, das uns die Schrift durch die ganze Bibel ja aufzeigt, dass wahre Freude immer verbunden ist mit echtem Gehorsam gegenüber Gott. Der Weltmensch, er stellt ja Gottes Anordnungen immer als etwas Einschränkendes, als etwas, wo zähneknirschend muss so erfüllt. Aber das Wort Gottes zeigt uns, dass große Freude darin liegt und es auch große Freude bewirkt, wenn wir wirklich von ganzem Herzen Gott und seinem Wort gehorsam sein wollen. So finden wir in Vers 15, dass die Vorbereitung auf das Laubhüttenfest sie genauso getan haben, wie es geschrieben steht. Und in Vers 18 wird dann nochmal betont, sie feierten das Fest nach der Vorschrift. Und was war das Ergebnis der dritten Lesung? Das Ergebnis der dritten Lesung war, dass sich das Volk neu Gott geweiht, Gott neu hingegeben hat. Sie haben mit Gott einen neuen Bund geschlossen, wo sie sich verpflichtet haben zu Gehorsam gegenüber Gott. Lesen wir in Kapitel 10, Vers 1, beginnt mit den Worten, auf all dieses hin, nämlich auf all das, was in Kapitel 9 über die Größe, über das Handeln, über das Werk Gottes zum Ausdruck gebracht hatten und über ihre eigene Schuld, ihr eigenes Versagen, auf all dieses hin haben sie sich gegenüber Gott neu hingegeben, ihm neu geweiht, um ihm neu dienen und vor ihm leben zu wollen. Das heißt, wir sehen in diesen drei Kapiteln folgenden Zusammenhang. Das Erste, was geschieht und immer geschehen muss, ist, die Autorität des Wortes Gottes muss im Volk Gottes wieder aufgerichtet und anerkannt werden. Das ist die Grundlage von jeglicher Form von Erneuerung, Neubelebung, Erweckung. Wir müssen zurück zum Wort Gottes, zurück zu dem, was geschrieben steht, uns ganz neu wieder beugen unter die Autorität des Wortes Gottes und damit auch unter seine Verbindlichkeit, sie bewusst wieder zu Herzen zu nehmen. Und wo das geschieht, wird die Folge sein, ein williger und freudiger Gehorsam. Das führt aber auch gleichzeitig zu echter Buße, weil wir dann im Lichte des Wortes Gottes unser eigenes Versagen erkennen und uns darunter beugen und Gott um seine Gnade, seine Hilfe und Vergebung anflehen. Und das führt wiederum dann dazu, dass wir uns Gott neu weihen wollen, neu hingeben wollen, um jetzt zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit zu leben, ihm zu dienen, ja für ihn zu sein. So wollen wir jetzt diese dritte Lesung miteinander betrachten, Kapitel 9. Und als erstes die ersten zwei, drei Verse noch einmal lesen, um auch zu sehen und nachzudenken, mit welcher Haltung sie wiederum sich versammelt haben, mit welcher Haltung sie das Wort Gottes hören wollten und im Wort Gottes unterwiesen werden wollten. Und am 24. Tag dieses Monats versammelten sich die Kinder Israel unter Fasten und in Sacktuch gekleidet mit Erde auf ihren Häuptern. Und die Nachkommen Israels sonderten sich ab von allen Kindern der Fremde. Sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Ungerechtigkeiten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrer Stelle und lasen im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes ein Viertel des Tages und ein anderes Viertel des Tages bekannten sie ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott. Das Erste, was wir sehen, sie kommen unter Fasten, mit Sacktuch gekleidet und Erde auf ihren Häuptern. Menge übersetzt statt mit Sacktuch gekleidet in Trauerkleidung, und das ist letztendlich auch der Sinn. Sie haben die äußeren Kennzeichen von Trauer, so wie es bei uns Tradition war, auf dass zum Beispiel die Ehefrau eines Verstorbenen ein Jahr lang nur schwarze Kleidung anzieht, um ihre Trauer nach außen hin zum Ausdruck zu bringen, zu dokumentieren. So tragen sie die äußeren Kennzeichen von Trauer. Aber es soll besonders unterstreichen die Intensität, die Betrübnis ihrer Herzen über das eigene Versagen. Denn alles äußeren Kennzeichen sind ja nur nützlich, wenn sie tatsächlich unsere Herzenshaltung widerspiegeln. Und in Kapitel 9 sehen wir, dass das beim Volk wirklich der Fall war. Fasten bedeutet Selbstverleugnung. Fasten bedeutet, dass die geistlichen Bedürfnisse, hier das Sehnen nach Gottes Gnade, nach seiner Vergebung, nach Versöhnung, nach einem Neuanfang, nach Wiederherstellung mit ihm, über alle physischen Bedürfnisse, auch alle physischen Grundbedürfnisse wie Essen gestellt wird. Dann die Erde auf dem Haupt. In Anlehnung an 1. Mose 3, Vers 19, dass der Mensch sterblich ist, zum Erdboden zurückkehren wird, weist es hin auf die Vergänglichkeit des Menschen, bringt seine Schwachheit zum Ausdruck, bringt zum Ausdruck, dass er letztendlich ein schwaches, sterbliches Geschöpf vor dem ewigen Gott ist. Dann der nächste Punkt, der betont wird, ist die Absonderung von den Kindern der Fremde. Interessant, wie sie auch hier genannt werden. Da heißt es, und die Nachkommen Israels. Und genau mit diesem Ausdruck wird ihre Berufung, ihre besondere Stellung im Heilsplan Gottes zum Ausdruck gebracht. Und weil sie die Nachkommen Israels sind, war das Verschwägern mit Fremden, die ja Götzendiener waren, oder sonstige politische oder religiöse Verbindungen mit den Völkern für die Israeliten verboten. Letztendlich, wenn sie sich verschwägert haben, wenn sie Bündnisse politischer, religiöser oder auch die Ehe eingegangen sind, haben sie ihre von Gott gegebene, ihre von Gott zugedachte Stellung und Berufung verleugnet. Ein heiliges Volk, das heilig dem Herrn sein sollte. Dann haben sie das verleugnet. Und sie haben die Grenzen abgebrochen, die Gott selbst zwischen ihnen und den anderen Völkern aufgerichtet hatte. Was das Traurige ist, ist hier eigentlich an dieser Stelle, dass bereits in Esra 10, also etwa 13 Jahre vorher, das Volk schon einmal aufgefordert wurde, entsprechend zu handeln. Dass Beziehungen, die gegen Gottes Gedanken und gegen Gottes Willen waren, dass sie diese Beziehungen beenden und gar nicht erst beginnen. Aber sie haben das in irgendeiner Weise wahrscheinlich nur halbherzig ausgeführt. Und so war 13 Jahre später es wiederum nötig für viele, diesen Schritt zu gehen. Und es zeigt etwas davon, wie schwer es dem Menschen fällt, Gottes Wort, Gottes Gedanken über seine Gefühle und Emotionen zu stellen. Und wir erkennen hier noch einmal etwas. Echte biblische Buße beinhaltet immer den Gedanken, sich von etwas abzuwenden, um sich Gott zuzuwenden. Eine Buße, bei der man über seinen Zustand traurig ist und trauert, aber letztendlich nicht bereit ist, von seiner Sünde abzustehen und seine Zuflucht zu Gott zu nehmen und ganz auf seine Gnade zu vertrauen, ist keine wahre Buße. Wir sehen das auch im Neuen Testament am Beispiel von Judas und von Petrus. Beide trauern, beide sind zutiefst erschüttert über Verrat und Verleugnung des Herrn. Doch Judas, das Ergebnis ist, er begeht Selbstmord. Die Traurigkeit führt nicht zu wahrer, echter Buße. Im Gegensatz dazu Petrus, der völlig zusammenbricht, indem es heißt, nachdem der Herr ihn angeblickt hatte, dass er weinte, erschüttert war, er hat die Gnade zum Herrn umzukehren und kehrt zum Herrn um. Dann der vierte Punkt, den wir sehen. Sie legen ab ein Bekenntnis ihrer Sünden und der Ungerechtigkeiten ihrer Väter. Nicht nur der Ungerechtigkeiten ihrer Väter. Sie haben sich wirklich gedemütigt und gebeugt. Sie haben gesehen, sie sind in keinerlei Weise besser wie ihre Vorfahren. Und wenn sie anstelle ihrer Vorfahren gewesen wären, dann hätten sie genau gleich wie ihre Vorfahren gehandelt. Sie sind genauso Sünder, müssen es genauso bekennen, sich genauso schuldig vor Gott und ihre Schuld beugen wie die Väter. Aber sie machen sich auch gleichzeitig eins, und das ist ein Gedanke, der vielleicht uns heute manchmal eher ein bisschen fremd ist, sie machen sich auch gleichzeitig eins und beugen sich unter das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und hierzu nochmal eine wichtige Stelle aus dem Neuen Testament. Was bedeutet eigentlich ein Bekenntnis? Ablegen seine Sünden, bekennen. Und zwar in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, haben wir eine ganz wichtige Stelle für neutestamentlich Gläubige. Heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und hier steht für das Wort Bekennen das Wort Homologeo. Das setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Homo, wo auch das Wort Homo mit drinsteckt, zusammen, gleich. Und dem Wort Logos, Wort Rede. Das heißt, dieser Ausdruck meint, wenn man es jetzt ganz wörtlich übersetzen würde von seinen Wurzeln her, es bedeutet, das Gleiche wie jemand anderes zu sagen. Das heißt, bekennen bedeutet, das Gleiche zu sagen wie Gott. Das Gleiche zu sagen über unsere Schuld, über unser Versagen, über unsere Sünde wie Gott. Das große Problem des Menschen ist ja seit dem Sündenfall, als Gott Adam mit seiner Schuld, mit seiner Sünde konfrontiert, sagt Adam sofort, die Frau, die du mir gegeben hast. Und darin ist ja der Mensch ein absoluter Weltmeister. Andere, die Umstände, diesen und jenen dafür verantwortlich zu machen, es sind immer alle schuld, nur man selber nicht. Das heißt, der Mensch versucht ständig Ausflüchte zu finden. Er versucht ständig zu beschönigen, sich herauszureden, seine Schuld zu kleinzureden, zu minimieren. Aber bekennen bedeutet letztendlich das gleiche Urteil wie Gott über das eigene Versagen, über die eigene Sünde, über die eigene Schuld zu treffen. Keine Ausreden, kein Beschönigen. So wie wir es auch finden im Psalm 51, Vers 6, diesem berühmten Bußpsalm von David, wo David sagt, damit du gerechtfertigt wirst, in Vers 6, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. David bekennt, gegen dich habe ich allein gesündigt, damit Gott gerechtfertigt wird. Damit sozusagen klar bekannt wird, Gott, jawohl, du hast recht, dein Urteil ist absolut zutreffend. Dein Urteil ist absolut rein, absolut vollkommen, wenn du richtest. Das anzuerkennen, das ist der Charakterzug von einem echten Bekenntnis. Was wiederum auch interessant ist, die Zeitdauer. Es steht hier geschrieben, dass sie ein Viertel des Tages, das heißt circa 3 Stunden, zuhören und ihnen das Wort Gottes vorgelesen wird. Und dann das andere Viertel des Tages, das heißt weitere 3 Stunden, bekennen sie ihre Sünden und werfen sie sich vor dem Herrn nieder. Das heißt, beten diesen Gott an. Und hier können wir auch sehen letztendlich, was Oder auch wenn wir uns im eigenen Leben uns vielleicht fragen, was macht eigentlich ein gewinnbringendes, ein fruchtbares Bibellesen, Bibelstudium aus? Wenn genau diese zwei Dinge in unserem Leben geschehen, wenn genau diese zwei Dinge das Ergebnis unseres Beschäftigens und Lesens des Wortes Gottes sind. Nämlich das Bekenntnis, weil wir Licht bekommen über unseren eigenen Zustand, und das Lesen im Wort Gottes, das Beschäftigen mit der Schrift, gibt uns Licht über Gott selber, über sein Handeln. Und beides beugt uns, führt uns dazu, dass wir unser eigenes Versagen erkennen und damit Gott unsere Sünden bekennen, vor ihm uns niederbeugen, aber gleichzeitig diesen Gott und seine Gnade und seinen Willen und wie er ist in seinem ganzen Wesen auch erheben und verherrlichen und wirklich anbeten und loben und preisen wollen. Und wie dieses Bekennen und Anbeten dann genauer aussah, das ist das, was uns in Abvers 4 dann von Kapitel 9 beschrieben wird. Da finden wir dann nämlich dieses Gebet. Und aber auch hier sehen wir wieder diesen Gedanken, den wir bereits schon in Nehemia Kapitel 1 hatten. Dieses Gebet, es wird gespeist, es findet seinen Anlass im Wort Gottes und es ist durchdrungen vom Wort Gottes. Das, was sie beten, für das, was sie Gott anbeten, das, was sie selber über sich bekennen, es ist alles geprägt und geformt vom Wort Gottes. So ist es gibt es einen ganz, ganz wichtigen Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes und Gebet. Dieses Gebet beginnt mit einem Lobpreis Gottes. Wir lesen in Nehemia 9. Nehemia 9, Vers 5 in der Mitte. Steht auf und preist den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Leviten fordern also als erstes auf, aufzustehen, das Volk aufzustehen und seinen Gott zu preisen, ihn zu loben, ihn anzubeten. Und zwar in den Versen 5 und 6 wird Gott gepriesen für seine Erhabenheit und für seine Einzigartigkeit. Dann, dass er der Schöpfer ist und der Geber des Lebens. Dann in den Versen 7 und 8 preisen sie Gottes Handeln mit Abraham. In den Versen 9 bis 15 Gottes Handeln mit seinem Volk in der Rettung aus Ägypten und in der Zeit der Wüstenwanderung. Und das führt dann zu einem ersten Bekenntnis, nämlich in den Versen 16 bis 18. Im Lichte dessen, wer Gott ist, im Lichte dessen, wie er in der Schöpfung gehandelt hat, wie er mit Abraham gehandelt hat, wie er das Volk errettet und befreit hat, kennt das Volk und muss bekennen sein eigenes Versagen, seine eigene Schuld, Verse 16 bis 18. Und das wiederum führt aber zu einem zweiten Bekenntnis. Trotz allem Versagen, trotz aller Schuld des Volkes, Gott bleibt seinem Volk treu. Und es gipfelt in dieser zweimaligen Aussage, in Vers 17 und Vers 19, du verließest sie nicht. Dann in Versen 22 bis 25 preisen sie Gott für die Landnahme und dass das Volk ins verheißene Land eingeführt wurde und dort sesshaft wurde. Aber auch dieses großartige Handeln Gottes an den Feinden und welch herrliches, wunderbares Land und welche Segnungen Gott ihnen damit gegeben hat, führt wiederum zu einem Bekenntnis des Volkes. In diesem Licht, wie Gott sie gesegnet hat, müssen sie bekennen, dass das Volk daraufhin in einen Kreislauf des Versagens gekommen ist. Das lesen wir in den Versen 26 bis 29. Aber auch das führt wiederum, ihr eigenes Schuld, ihr eigenes Versagen, führt wiederum zu einem Bekenntnis Gott gegenüber auf ihr eigenes Versagen. Und die beständige Schuld des Volkes antwortet Gott, handelt im Gericht und in der Erbarmen. Aber das Wunderbare, die großartige Tatsache ist, obwohl das Volk immer tiefer sinkt, obwohl das Volk sich immer mehr an Gott versündigt, immer mehr seine Gnade verschmäht, hat Gott sein Volk letztendlich nicht völlig vertilgt und verworfen. Das sehen wir auch in den Versen 26 bis 31. Und das führt dann zur Bitte in Vers 32. Und diese Bitte ist dann wiederum verbunden mit einem Bekenntnis: Gott ist gerecht in seinem Handeln. Und unter dieser Perspektive beurteilen sie auch die gegenwärtige Situation des Volkes. Wir sind in großer Bedrängnis. Und Gott, dein Handeln ist absolut gerecht. Entspricht absolut der Wahrheit. Entspricht deinen Verheißungen. Entspricht deinen Warnungen, die du über Generationen von Generationen gegeben hast. Gott, du bist warmhaftig, du bist gerecht, wir sind schuldig und ungerecht, deshalb in großer Bedrängnis. Ja, was können wir allein aus der Struktur, aus dem Ablauf, aus der Anordnung dieses Gebetes lernen? Das erste ist, Anbetung kommt immer zuerst. Auch in unseren Gebeten muss Gott, soll und darf Gott immer an erster Stelle stehen. Ich möchte nochmal erinnern an die Worte aus Psalm 36, Vers 10. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wir brauchen zuerst das Licht Gottes. Wir brauchen zuerst Gott selber, seine Person, seine Herrlichkeit, das, was Gott ist und wie Gott handelt. Wir finden ja auch das gleiche Muster im Vater unser. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Es beginnt auch mit dem, wer Gott ist. Und das ist auch ganz wichtig, wenn es dann um das Thema des Bekennen geht. Denn nach welchem Maßstab bemisst sich eigentlich Sünde? Wie wird denn Sünde definiert? In Römer 3, Vers 23 heißt es, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sündigen bedeutet also letztendlich in der Konsequenz, nicht die Herrlichkeit Gottes zu erreichen. Gottes Herrlichkeit, das sind seine göttlichen Vollkommenheiten. All das, was Gott in seinem Wesen, in seinen unterschiedlichen Eigenschaften und Charakterzügen ist. Und der Mensch war ja im Bild Gottes geschaffen. Er sollte Gottes Herrlichkeit, er war so von Gott geschaffen und hatte die Berufung, dass er ein Teil der Wesenszüge Gottes widerspiegelt, am Menschen zu erkennen sind, dass er als Gottes Stellvertreter herrscht und regiert über diese Erde. Aber durch die Sünde, durch das Sündigen führt es letztendlich dazu, dass der Mensch die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht. Damit sehen wir auch, was ist denn der Maßstab für Sünde? Der Maßstab für Sünde ist letztendlich Gott selber. Seine Vollkommenheit. Woran bemisst sich Heiligkeit? An Gott selber. Woran erkennen wir Ungerechtigkeit? An Gottes Gerechtigkeit. Woran erkennen wir mangelnde Liebe, Lieblosigkeit? An Gottes Liebe, an der Art und Weise, an dem Wesen seiner Liebe. Gott selber ist der Maßstab, an dem sich alles bemisst. Und deswegen ist es so wichtig, müssen wir oder deswegen muss Gott immer an erster Stelle stehen, weil es von Gott her alles kommt, weil sich von ihm her alles bemisst. Und Gott selber, das, was er in sich ist, ist der Anlass, das fordert uns dazu auf, ihn anzubeten, seine Vollkommenheit, und ist auch gleichzeitig der Inhalt der Anbetung. So fordern sie auf, die Leviten fordern das Volk aus, seinen herrlichen Namen. Und der Name, die Namen Gottes stehen ja letztendlich für das, was Gott ist, für seine Eigenschaften, für seine Handeln, für sein Handeln, letztendlich zusammenfasst gesagt, für seine Herrlichkeit. Und ich denke, so sollten wir dieses Gebet wirklich auch untersuchen. Was sagt dieses Gebet über Gott aus? Was können wir über Gott lernen? Denn dieses Licht ist sozusagen auch das Licht, in dem wir unser eigenes Handeln in richtiger Weise beurteilen können. So beginnt dieses Gebet damit, Gott als den Herrn, als den Ewigen, als den, der unveränderlich ist, als diesen Ich Bin, der Ich Bin, anzubeten und zu verherrlichen. Das Zweite ist dann, du bist Herr allein. Das heißt, Gottes Einzigartigkeit. Gott ist mit nichts und niemand im ganzen Universum zu vergleichen. Er ist einzigartig. An Gott, er ist der Schöpfer und Gott ist der Geber des Lebens. Jede lebendige Kreatur hier auf der Erde verdankt sein Leben, seine Existenz ihm. Und weil das so ist, führt es letztendlich dazu, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, und das Heer des Himmels, das heißt die Engelswelt, aber auch die Schöpfung, die Planeten, die Sterne, alles betet Gott an. Das ist die einzigste Schlussfolgerung, die es geben kann, wenn Gott der ewig unveränderliche ist, wenn Gott einzigartig ist und wenn alles von ihm kommt, alle Form des Lebens, wenn er der Schöpfer von allem ist, dann kann es nur eine Konsequenz beten, eben dass die Kreatur, dass die Geschöpfe, das Geschaffene, Gott, diesen Gott anbetet, sich vor ihm verneigt, ihn verherrlicht und ihn erhebt. Und dann kommt ja als nächstes Gottes Handeln mit Abraham. Und da sehen wir Gottes souveräne Gnade. Das ist das Erste, was betont wird. Es ist Gott, der Abraham erwählt aus Ur in Chaldea, diesen Götzendiener, der letztendlich vor Gott nichts vorzuweisen hat, sondern hier sehen wir auch schön, was Gnade bedeutet. Gnade bedeutet, Gott steht am Anfang. Von ihm geht alles aus und er ist der Handelnde. Und dann achtet einmal in diesem Gebet ganz besonders darauf, wie betont wird, Gott ist der Geber. In Vers 8, er gibt Abraham einen neuen Namen. Er hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Und das wird zweimal betont, um Abraham und seinen Nachkommen das Land zu geben. Und das führt dann zur Schlussfolgerung am Ende in Vers 8. Du hast deine Worte erfüllt, denn du bist gerecht. Genau das, was Gott für Abraham und seinen Nachfahren verheißen hat, das hat sich erfüllt. Und es hat sich erfüllt, weil Gott absolut gerecht ist. Dann die nächste Epoche, die sie zum Lob gegenüber Gott führt, ist ja die Zeit der Rettung aus Ägypten und der Wüstenwanderung. Da preisen sie als erstes Gottes Erbarmen. Dieser ewige Gott, dieser ewig unveränderliche Gott, er sieht das Elend seines Volkes. Und das Elend seines Volkes, das bewegt ihn dazu zu handeln. Gottes Erbarmen. Und dann in seinem Handeln kommt seine Allmacht zum Ausdruck. Er verwendet die Schöpfung, um sein Volk zu erretten und gleichzeitig die Feinde des Volkes zu richten und zu verderben. Das zeigt auch, Gott ist ein gerechter Richter. Er ist derjenige, der die Feinde des Volkes richtet. Nachdem Gott sein Volk errettet hat und nachdem er sie befreit hat aus den Klauen des Feindes, durch seine mächtige Hand sich dadurch auch verherrlicht hat. Das heißt, du hast dir einen Namen gemacht. dann führt Gott jetzt sein Volk. Er gibt ihnen Licht auf ihrem Weg. Ja, er selber sogar ist das Licht für sie auf ihrem Weg, hier beschrieben in dieser Wolken- und Feuersäule. Und dann offenbart sich Gott seinem Volk am Sinai, gibt es seinem Volk das Gesetz. Er sondert dieses Volk für sich aus und gibt diesem Volk seine Ordnungen, damit dieses Volk für ihn heilig sein kann, für ihn leben kann, ganz für ihn da sein kann und ihn verherrlichen kann. Und es wird betont, es ist Gott, der sein Volk versorgt und seinem Volk großartige Verheißungen gibt, auch gerade in Bezug auf die Zukunft. Aber wie reagiert nun das Volk auf diese unendliche Fülle, auf diesen unendlichen Fluss von Gottes Gnade und Güte? Und die Antwort des Volkes finden wir in den Versen 16 bis 18. Und die traurige Antwort ist, das Volk versagt. Sie handeln übermütig, vermessen. Und das ist interessant, das ist genauer. Mit der gleichen Haltung werden in Vers 10 die Ägypter beschrieben. Das hat den Pharao in seinen Untergang, in sein Verderben geführt, dass er übermütig, dass er vermessen gegenüber diesem erhabenen Gott gehandelt hat. Und das Volk, die Antwort des Volkes auf Gottes überreiche Gnade und Güte ist ebenfalls Vermessenheit. Und das zeigt uns, wie verdorben der Mensch ist, egal ob er in Ägypter ist oder egal ob er ein Israelit war. Und sie lehnten sich gegenüber Gott auf. Sie waren Gott ungehorsam. Sie hatten sogar den Wunsch, den Willen nach Ägypten wieder zurückzukehren, sozusagen die Erlösung rückgängig zu machen. Sie waren bereit, die neue Stellung und das neue Glück ihrer Freiheit des Lebens mit Gott waren sie bereit, wegzuwerfen und wieder zurückzugehen in das Elend, in die Sklaverei nach Ägypten. Und das Ganze findet dann seinen Höhepunkt. Statt diesem Gott für seine Gnade, für seine Güte, statt ihm zu danken, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten, machen sie sich ein goldenes Kalb. Sie beten einen Götzen an, den sie als ihren Gott ausgeben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ja, wie antwortet jetzt Gott auf das Versagen seines Volkes? Verwirft er sie genauso, richtet er sie genauso zugrunde wie die Ägypter? Sie waren genauso gerichtsreif, genauso schuldig, genauso böse wie die Ägypter. Wie sieht Gottes Antwort auf das Versagen seines Volkes? Die Antwort Gottes beginnt mit einem Du aber. Vers 17 in der Mitte. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte, und du verließest sie nicht. Was für ein Gegensatz zwischen dem Volk und dann auf der anderen Seite diesem Gott. Du aber, Herr, ein Gott der Vergebung, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und das führt dazu, und das wird, wie gesagt, zweimal betont, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat. Sondern Gott erweist sich als absolut treu. Er führt das Volk weiter. Die Wolkensäule und damit auch Gott selber, er blieb in der Mitte dieses Volkes gegenwärtig. Er gab ihnen sogar seinen guten Geist, um das Volk zu unterweisen. Er gab ihnen Manna und Wasser, er setzt fort damit, das Volk zu versorgen. Und in Vers 21 treffen sie dann sozusagen ein Fazit. Trotz aller Untreue, aller Schuld, allem Versagen des Volkes steht am Ende der Wüstenwanderung Sie hatten keinen Mangel über 40 Jahre, weil dieser Gott absolut treu ist und sein Volk nicht verlassen hat und sie trotz ihrer Sünde mit seiner Güte, mit seiner Gnade überschüttet hat. Dann der nächste Abschnitt in Vers 22 bis 25 ist, wie gesagt, die Landnahme und das Volk im verheißenen Land. Und auch hier wird wieder in besonderer Weise betont, dass Gott der Geber ist. Seine überströmende Gnade und Güte. Er gibt ihnen die Könige und die Völker, dass sie sie erobern und ihre Länder in Besitz nehmen können. Er gibt ihnen die Einwohner des verheißenen Landes in ihre Hand, damit sie den Sieg davontragen und das von Gott an Abraham verheißene Land für seine Nachkommen in Besitz nehmen können. Das zeigt wiederum, Gott ist absolut treu. Er erfüllt seine Verheißungen. Alles, was er Abraham zugesagt hat, nicht ein einziges Wort wird hinfällig, sondern Gott wacht darüber, Gott selbst sorgt für die Erfüllung seines Bundes, seiner Verheißung. Das kommt besonders in zwei Dingen zum Ausdruck. Das Volk mehrt sich, Vers 23. Das Volk nimmt das Land in Besitz und es lebt im Land. Und es ist nicht nur irgendein Land, sondern es ist ein Land, das eine Fülle von Segnungen mit sich bringt. Es wird besonders in Vers 25 betont. Da heißt es am Ende, und sie aßen und wurden satt und fett und ließen es sich wohl sein durch deine große Güte. Man kann auch sagen, durch die Fülle deiner Güte. Aber wiederum die Frage, eine andere Generation, sie empfangen die Fülle von Gottes Gnade, die Fülle von Gottes Güte, die Fülle seiner Güter. Wie antworten sie auf diesen beständigen Strom von Gnade und Güte? Aber wir sehen, auch eine neue Generation verändert nichts. Auch hier ist die Reaktion des Volkes ihr Ungehorsam und ihre Auflehnung gegen Gott. Und jetzt wird uns beschrieben, wie ein beständiger Kreislauf beginnt. Das Volk sündigt, es ist Gott ungehorsam, es lehnt sich gegen sein Wort auf. Gott sendet Boten, zum Beispiel Propheten, um sein Volk zu warnen, um sein Volk zu ihm zurückzubringen. Aber das Volk sündigt weiter. Es tötet sogar die Boten. Und es ist sozusagen so, wie es Paulus in Römer 10 am Ende ausdrückt, dass er nach Israel den ganzen Tag zu einem widerstrebenden, widerspenstigen Volk seine Hand ausgestreckt hat. Aber dieses Volk schlägt die Hand Gottes aus. Und dann gibt Gott das Volk in die Hände seiner Feinde. Und wenn sie dann im Land der Feinde waren, wieder Knechte unterdrückt, dann hat das oft bewirkt, dass sie zu Gott gefleht haben um Errettung. Dann haben sie sich ihres Gottes wieder erinnert. Und dann wiederum das Wunderbare, du aber. Das, was in Nehemiah 9,31 dann steht als Zusammenfassung, aber in deinen großen Erbarmungen hast du ihnen nicht den Garaus gemacht und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Gott hört auf das Flehen und Rufen seines Volkes. Gott rettet seinen Volk, er sendet einen Retter und es kommt ein Stück weit zur Wiederherstellung des Volkes. Dann haben sie einige Jahre Ruhe. Und dann folgt wiederum Ungehorsam und Auflehnung gegen Gott. Und dieser Kreislauf beginnt von vorne. Und er bringt uns dann in die Situation, in die sich das Volk jetzt befand. Und das wird uns dann geschildert in den Versen 32 bis 37. Das Volk hat alles von Gott empfangen. Aber von der Seite der Verantwortung des Menschen finden wir Schuldversagen. Wir finden Gottlosigkeit. Wir finden Ungehorsam. Sie haben sein Gesetz verachtet. Sie haben Gott nicht gedient. Und sie sind zu Gott, trotz seiner beständig ausgestreckten Hand, nicht umgekehrt. So bekennen sie jetzt ihr völliges Versagen. Und in ihrem Bekenntnis rechtfertigen sie gleichzeitig Gott. Sie bekennen Gott, dein Handeln ist absolut gerecht. Wir haben es nicht anders verdient. Ja, ganz im Gegenteil. Eigentlich hätten wir uns nicht einmal beklagen können, wenn du uns den gar ausgemacht hättest. Aber das heißt, auf der Seite des Menschen bleibt keine Hoffnung. Überall, wo der Mensch ins Spiel kommt und seine Verantwortung, wo Gott die Dinge in seine Hand legt, finden wir immer Schuld und Versagen. Ja, welche Hoffnung bleibt dann noch? Dann ist die einzige Hoffnung, die bleibt, nur noch dieser Gott selbst. Man findet, ist Hoffnung nur noch zu finden in seiner Herrlichkeit, in dem, was Gott ist, in der Summe seiner göttlichen Vollkommenheit. Und genau das hatten diese Leviten verstanden. Und deswegen äußern sie in Vers 32 eine erste Bitte. Und die Bitte lautet einfach ganz schlicht: Achte nicht gering die Leiden, die uns getroffen haben. Es ist interessant, sie rufen nur zu Gott: Achte nicht gering. Aber sie schreiten nicht Gott vor, wie er zu handeln hat, was er zu tun hat, sondern sie flehen nur Gott um sein Erbarmen an und überlassen es Gott völlig, wie er handelt. Und in Vers 35 finden wir noch einmal den Ruf an Gott: Siehe. Das heißt so viel wie: Achte auf uns, schau auf uns, erbarme dich unserer, nimm dich unserer an, lass unsere Not. Das, was du siehst, lass das dein Herz dazu bewegen, dass du handelst. Das heißt, ihre Bitte ist letztendlich ein Appell an Gottes Erbarmen, dass Gott sich von ihrer Situation sein Herz bewegen lässt und dass das dazu führt, dass er seinen Arm zu ihren Gunsten bewegt. Sie appellieren letztendlich an Gottes Treue, nämlich seine Verheißungen und das, was er in der Vergangenheit immer wieder erwiesen hat, dass er nämlich absolut treu ist und seinen Bund, den er mit Abraham gemacht hat, dass er den erfüllt. Sie appellieren an seine Vergebung und an seine Gnade und Güte. Das heißt, alles, was sie brauchen, ihre ganze Bitte, findet sich allein in Gott. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Gott immer an erster Stelle steht und wir uns bewusst machen, zu wem wir eigentlich beten. Denn letztendlich jegliche Hilfe und alles für die Situation und die Nöte, in denen wir uns befinden und für den Mangel, in dem wir uns befinden, finden wir jede Antwort in Gott selber, in seiner Herrlichkeit, in seinem göttlichen Vollkommenheit. Und das weist uns auch auf einen wichtigen Zusammenhang zum Evangelium hin. Da finden wir nämlich genau das gleiche Prinzip. Die Bibel zeigt uns, der Mensch verdankt alles Gott. Er verdankt Gott sein Leben und sein Odem. Dass ihr heute Morgen aufstehen konntet, einigermaßen gesund wart und die Kraft hattet, in die Versammlung zu gehen, eure Augen aufzuschlagen, eure Ohren zu benutzen, euer Denken zu benutzen, das verdankt jeder Mensch allein Gott. In Apostelgeschichte 14, Vers 17 sagt Gott: Gibt den Menschen Gutes. Erfüllt ihre Herzen zum Beispiel mit Speise und Fröhlichkeit. Und das damit hat eine Absicht, damit der Mensch Gott suchen soll. Gott gibt den Menschen verschiedene Gaben, Fähigkeiten. Handwerkliches, Intellektuelles, Kulturelles zu erschaffen. Das, damit der Mensch Gott sucht, aber der Mensch verwendet diese Dinge in seiner Sündhaftigkeit genau gegen Gott, weil er seine Größe verachtet. Der Mensch dankt Gott nicht, er betet Gott nicht an, und stattdessen macht er sich seine eigenen Götter, so zeigt es uns Römer 1. Diesen ganzen Strom der Güte Gottes, mit dem Gott die Menschen segnet, die verachtet der Mensch. Und damit wird der Mensch schuldig vor Gott. Und er steht zu Recht unter dem Zorn Gottes und hat nichts anderes verdient als wie Gottes Gericht. Aber was kann der Mensch nun bringen? Was ist seine einzige Hoffnung? Die einzige Hoffnung des Menschen liegt letztendlich in Gott selber. Und das zeigt uns das Evangelium klar. Die einzige Hoffnung für einen Sünder ist Gott selber. Deswegen lohnt sich einmal ein Studium über diese Worte, die wir im Neuen Testament finden, ähnlich wie dieses Du aber im Gebet Nehemias, dieses Gott aber. Das finden wir in Römer 5, Verse 5 bis 8 und Epheser 2, 1 bis 10. Römer 5, Vers 5 sagt uns, als wir kraftlos waren, als wir Sünder waren. Kraftlos bedeutet, wir konnten nichts tun, wir waren nicht fähig, um irgendetwas zu tun, um Gott auf unsere Seite zu ziehen, um Wohlgefallen bei ihm zu erreichen und zu verdienen. Wir waren Sünder, solche, die unter Gottes Gericht standen, die nichts anderes verdient hatten als seinen Zorn. Und wer das einmal sehen will, was das bedeutet, der soll Epheser 2, 1 bis 3 lesen. Wir waren tot in Sünden, wir waren Gott ungehorsam unter der Herrschaft Satans. Aber genau solchen heißt es zweimal, Gott aber erweist seine Liebe. Genau gegenüber solchen erweist Gott seine Liebe, indem er nämlich das Wertvollste, was er hatte, und der Einzige, der retten und helfen konnte, indem er denen diese Welt sendet, seinen Sohn. Und er sendet ihn in den Tod, dass er dieses stellvertretende Opfer bringt und versöhnt somit diese Sünder mit sich selber. Und in Epheser 2, Vers 4, da steht dieses Gott aber im Gegensatz zum Elend, in dem sich der Sünder befindet. In Epheser 2, 1 bis 3 wird der Sünder beschrieben in den tiefsten Tiefen des Sündenelends. Und Gott aber, seine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade führt dazu, dass Gott solche Sünder errettet und zu den höchsten Höhen erhöht, indem er sie nämlich von der Stellung her gleich macht mit seinem Sohn als Menschen. Wir sind mit auferweckt mit Christus, mitsitzend mit Christus, zu Rechten Gottes. Ja, wir sind Gottes Meisterwerk. Und der Grund dafür findet sich allein in Gott selber. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, die sich das vorgesetzt hat, so mit Sündern, die nichts anderes als wie Gottes Gericht, ewiges Gericht, die ewige Verdammnis verdient haben, als so mit ihnen zu handeln. So zeigt uns auch das Evangelium, dass die einzige Hoffnung für den Sünder letztendlich dieses Gott aber ist, nämlich Gott selber. Und das führt uns dann zu Nehemia, Kapitel 10. Hier haben wir jetzt die Reaktion des Volkes auf dieses Gebet, auf die Geschichte und das Versagen des Volkes in der Geschichte. Sie machen mit Gott eine feste Abmachung. Sie schließen mit ihm einen Bund. Dann wird uns gezeigt in Kapitel 3 bis Vers 28, finden wir wiederum ein Verzeichnis von Namen, nämlich diejenigen, Nehemia, 22 Priester, 17 Leviten und 44 Häupter des Volkes. Sozusagen die führenden Personen dieses Volkes haben stellvertretend für das Volk, als Vorbild für das ganze Volk, diesen Bund mit Gott geschlossen. Und wir sehen dann in Vers 29, dass aber ihr Vorbild das ganze Volk in das Handeln mit hineingenommen hat. Es war dann das ganze Volk, das diese neue Weihe, diese neue feste Abmachung praktisch verwirklicht hat. Und was zeigt uns dieses Verzeichnis der Namen? Da möchte ich erinnern an Malachi 3, Verse 16 bis 18. Da sieht man, wie wertvoll das ist, wenn es Herzen gibt, die Gott fürchten, die seinen Namen achten, die auf sein Wort hören und in ihren Herzen den festen Entschluss fassen, ihm zu leben, ihm zu dienen. Ganz kurz, zu was haben sie sich verpflichtet? Wir haben einmal in Vers 29 bis 32, es sind Dinge des persönlichen Wandels. Sie haben sich verpflichtet zum Gehorsam Gott gegenüber und seinem Wort. Sie haben sich verpflichtet, Beziehungen, vor allem die Ehe, einzugehen, die Ehen einzugehen, die Gottes Gedanken entsprechen. Und das ist ja auch genau das, was wir auch für uns neutestamentliche Gläubige sehen. Gehorsam sollte ein Kennzeichen von uns sein. Paulus sagt in Römer 6, Vers 17, durch die Errettung, durch das Werk Gottes sind wir von Herzen. Das heißt, auf unserem tiefsten Inneren, aus unserer tiefsten Überzeugung, Gott gehorsam geworden. Wir wollen diesem Gott gehorchen und ihm dienen. Für die Ehe sagt die Bibel ganz klar, keine Jochgemeinschaft mit Ungläubigen. 1. Korinther 7, Vers 39, wir sind frei zu heiraten, wen wir wollen, nur im Herrn. Das heißt, einen Gläubigen. Und sie haben sich verpflichtet zum Sabbat und Sabbatjahr. Das ist das Vertrauen auf die Fürsorge Gottes. Arbeit, ja, aber die Arbeit ist nicht höher als wie Gott. Es ist eben nicht so wie auf vielen Todesanzeigen, Arbeit war sein Leben. Nein, nicht Arbeit ist unser Leben, sondern Gott ist unser Leben. Und Gott steht höher als wie alle Arbeit, alles Berufliche. Und es regelt gleichzeitig auch den Umgang mit Besitz und Geld. Sie mussten völlig darauf vertrauen, dass Gott sie entsprechend versorgt, besonders im Sabbatjahr. Und dann kommt die zweite Seite, Vers 33 bis 40, das Haus Gottes. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, unser Leben, unsere Nachfolge besteht aus diesen zwei Seiten. Das ist einmal das Persönliche, die persönliche Nachfolge und dann aber auch die gemeinsame, die kollektive Nachfolge als das Volk Gottes. Und das kommt im Haus Gottes zum Ausdruck. Und da haben sie sich dazu verpflichtet, die Abgaben für das Haus Gottes zu geben. Die Erstlinge, alles, was dem Herrn gehört, ihm das Beste zu geben. Die Abgaben des Zehnten, dass die Versorgung der Priester und Leviten sichergestellt ist und das Haus Gottes nicht zu verlassen. Das heißt, sie haben sich dazu verpflichtet, alles dafür zu tun und einzusetzen, dass der Opferdienst durchgeführt werden kann, dass Gott angebetet kann, werden kann, so wie er es angeordnet hat und dass gleichzeitig auch beständige Versöhnung, Vergebung mit Gott möglich ist. Und sie haben alles dafür getan, dass der Dienst im Haus Gottes, der Dienst der Priester und der Dienst der Leviten ausgeübt werden kann. Neutestamentlich zeigt uns ja die Bibel, dass das Haus Gottes die Gemeinde ist, und wir finden dort genau die gleichen Verpflichtungen. Auch wir sind verpflichtet dazu, durch die Gnade Gottes alles dafür zu tun, dass Gott angebetet werden kann. Und dass gleichzeitig Menschen mit Gott versöhnt werden können. Wir sind auch dazu verpflichtet, diejenigen zu unterstützen, die im Haus Gottes dienen. Zum Beispiel 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, Galater 6, diejenigen, die uns im Wort Gottes unterweisen. 1. Korinther 9, Vers 14, diejenigen, die das Evangelium verkündigen. Und liebe Geschwister, Lasst uns vielleicht neu darüber nachdenken, wenn wir wirklich erkannt haben, wer Gott ist. Und wenn wir wirklich seine Gnade in der Errettung und seine Güte in unserem täglichen Leben, in all dem, was er uns auch im Leben schenkt, erkannt haben, dann sollten unsere Herzen sich diesem Gott gerne neu hingeben. Gerne sich diesem Gott neu weihen. Und wir wollen Sorge dafür tragen, ein Leben in der Heiligung zu führen und ein Leben, in dem der Dienst im Haus Gottes zur Ehre und Verherrlichung Gottes ausgeübt werden kann. Möge Gott mir und euch dazu wirklich Gnade geben, diesen herrlichen Gott ja wirklich anzubeten, dort wo Versagen und Schuld von unserer Seite ist, uns wirklich auch vor ihm zu beugen. Und dass uns die Beschäftigung mit dem Wort Gottes immer wieder neu dazu bringt, unsere Herzen diesem Gott zuzuneigen und ein Leben zu führen aus Dankbarkeit für seine unendliche Fülle der Gnade. Amen.